Deutschlandfunk, Klimatag. So geht Klimaschutz.
Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Wir wollen noch einmal die Klimaberichterstattung in den Fokus nehmen. Im Rahmen des Klimatages des Deutschlandradios, der heute am 23. August das Thema Erderwärmung und ihre Folgen in vielen Facetten im Programm hat. Es geht, und das ist ausnahmsweise ja mal keine journalistische Übertreibung, um die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten. Und wir fragen, warum dieses existenzielle Thema nicht mehr und möglicherweise andere Aufmerksamkeit in den Medien bekommt. Und dazu ist uns zugeschaltet der Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann von der Uni Hamburg. Herr Brüggemann, Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Klima- und Wissenschaftskommunikation und haben unter anderem zusammen mit Ihrem Team am Institut den, ich zitiere mal, Wandel der Einstellungen und Kommunikation zu Klimawandel und Klimapolitik von 2015 bis 2023 untersucht und festgestellt, dass, Zitat, seit mehreren Jahren die Unterstützung für klimapolitische Maßnahmen deutlich sinkt. Hängt das auch mit Berichterstattung oder Nichtberichterstattung zusammen?
Ja, das hängt mit Berichterstattung zusammen, beziehungsweise mit Debatten, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten und an denen Journalisten zwar nicht allein verantwortlich dafür sind, sondern Politiker, genauso Politikerinnen, aber an denen der Journalismus mitwirkt natürlich als Moderator. Also einmal sind Regierungsinitiativen wie das Heizungsgesetz, die nicht ideal, schon von Anfang an nicht ideal von denen kommuniziert wurden, die dann aber auch in extrem polarisierte Debatten, in verzerrte Debatten, wo viel Falschinformation unterwegs war und als deren Ergebnis sich Leute dann Gasheizungen oder Ölheizungen, wahrscheinlich eher Gasheizungen installiert haben, statt irgendwie diese Wärmepumpen. Die zweite Debatte, die einen großen Schaden angerichtet hat, denke ich, ist die um die letzte Generation, die ebenfalls explodiert ist und daran haben Journalisten ihren Anteil.
Haben alle Journalisten daran Anteil oder gibt es spezielle Medien, die das besonders befeuert haben?
Ja, wir haben bei der letzten Generation tatsächlich eine Studie dazu gemacht, wo wir es ganz genau angeschaut haben und verglichen haben mit der Berichterstattung über Fridays for Future. Und wir haben gesehen, dass bestimmte Frames, wo die Klimaaktivisten als Extremisten, als Radikale, als Kriminelle bezeichnet werden. Diese Frames gab es bei Medien wie der Bild-Zeitung, Tichys Einblicke oder Junge Freiheit. Diese Frames gab es schon bei Fridays for Future, als das diskutiert wurde. Und die wurden übernommen, als es um die letzte Generation ging. Und das wurde befeuert von konservativen Politikern, von Interessensvertretern. Es war bayerischer Wahlkampf und so. Natürlich ist die Politik da, die Messages reingeben, die davon sprechen, das sind Terroristen und Mörder und so weiter. Aber Journalistinnen, Journalisten sind dann diejenigen, die überlegen müssen, ist die Aussage dieses Polizeigewerkschaftlers, der gesellschaftspolitisch überhaupt keine Rolle spielt, ist die wichtig? Muss man die zitieren? Wie prominent bringt man die? Und dann war es eben so, dass dieses Framing der letzten Generation als extreme Gruppe, als der Spiegel titelte Staatsfeinde, teilweise auch als Mörder, das war jetzt ein bisschen weniger in den seriösen Medien natürlich, dieses Framing, darüber aus dieser Perspektive zu reden, hat sich in allen Medien, auch in Linken, die haben eben auch darüber dann geschrieben, ob die letzte Generation, ob die Terroristen sind oder ob die extrem sind oder nicht. Und sie haben nicht über das eigentliche Anliegen, also Klimaschutz, ist die Politik der Regierung hinreichend, hat die letzte Generation mit ihren Forderungen recht oder sowas, das ist eben bei allen Medien in den Hintergrund getreten.
Haben Sie das genauso beobachtet? Karel Mohn, er ist uns auch zugeschaltet aus Berlin, er ist Chefredakteur von klimafakten.de.
Ja, ich habe das ganz genauso beobachtet und das ist auch nicht erstaunlich, warum diese Berichterstattung über die Klimaaktivisten so stattgefunden hat, weil es sehr gut in zwei Logiken passt. Einmal die Konfliktlogik von Medien, die es eben spannend finden, wenn sich Menschen streiten, wenn Konflikte zugespitzt werden auf symbolhafte Handlungen. Das kann man gut transportieren, da ist relativ wenig Komplexität. Und zum anderen hat das natürlich gut funktioniert, weil die Psychologie der Zuschauenden, also derjenigen, die im Stau dann standen bei den Blockadeaktionen der Klimaaktivisten, die hat das natürlich befördert. Denn ich sag mal, psychologisch war das eigentlich vorhersehbar, dass es diese Welle der Empörung sowohl in weiten Teilen der Bevölkerung als auch in der Politik gab, wenn Menschen in ihren Alltagshandlungen radikal ausgebremst werden zum einen und wenn dann noch kognitive Dissonanz ausgelöst wird bei den Leuten. Was heißt das? Die Menschen wissen ja, dass es schädlich ist, mit dem Auto zu fahren. Und sehr viele Menschen in Deutschland sagen, ich bin sehr für Klimaschutz, ich bin für Umweltschutz. Und wenn man ihnen dann vorhält, dein Handeln ist aber das, was zu diesem mega großen globalen Problem beiträgt, dann ist das etwas, was Menschen nicht unbedingt mögen. Auf diese kognitive Dissonanz sehr krude gestoßen zu werden. Und das führt dann eben zu dieser massiven Ablehnung.
Hätten Journalisten damit umgehen müssen? Also hätten sie das quasi in ihre Berichterstattung mit einpreisen müssen und darauf hinweisen müssen, gut, das ist jetzt keine Aktion, die besonders sinnvoll war, aber sie weist eigentlich auf das Richtige hin?
Ja klar, also es gibt immer Ebenen jenseits des offenkundigen Konflikts, die spannend sind, die übrigens auch Menschen erzählen. Und gerade diese psychologische Komponente, darüber habe ich ehrlich gesagt fast nichts gelesen. Das ist etwas, was Menschen umtreibt, was sie spannend finden. Da haben also weite Teile des Journalismus, würde ich mal sagen, eine Chance vertan, die Diskussion dann aus diesem zugespitzten, emotional zugespitzten Modus herauszubringen und auf eine Ebene zu bringen, wo man wieder drüber sprechen kann, ja, was sind denn eigentlich die Lösungen, die wir brauchen für das Klimaproblem?
Ich habe gesagt, Sie sind Chefredakteur von klimafakten.de. Können Sie mal erklären, was klimafakten.de ist?
Ja, wir haben mal angefangen, nach einem gescheiterten Klimagipfel uns mit Faktenchecks zu Falschaussagen über den Klimawandel auseinanderzusetzen, weil wir damals dachten, naja, wenn die Leute richtig informiert sind über die Ursachen und Folgen des Klimawandels, dann geht es auch mit dem Klimaschutz besser voran. Und dann sind wir im Laufe der Tätigkeit dann auf Menschen wie Michael Brüggemann und andere Sozialforscher gestoßen aus Verhaltensforschung, Psychologie, auch Hirnforschung und Kognitionsforschung und mussten uns vor Augen führen, dass Fakten alleine relativ wenig bewirken, um Menschen ins Handeln zu bringen. Und dann haben wir gesehen, boah, da gibt es so viel spannende Forschung, fangen wir doch mal an zu schreiben darüber. Heute sind wir sozusagen der Ort, wo man sich mit der Frage beschäftigen kann, wir wissen so viel, wir handeln so wenig, wie kommt das eigentlich?
Sie haben von wir gesprochen. Wer ist wir?
Ja, wir sind ein ziemlich kleines Team, 5 Leute in Berlin. Wir sind 3 Journalisten im Team. Wir haben eine Umweltpsychologin an Bord, weil wir auch sehr oft gefragt werden von Menschen, die draußen kommunizieren. Und das sind Zehntausende, die kommunikativ den Klimaschutz voranbringen wollen. Die wollen wissen, warum ist das denn so frustrierend, dass Leute nicht mitmachen, dass sie sich nicht aktivieren lassen, dass sie ganz viele Einwände haben und nur beim Klimaschutz Probleme sehen, aber nicht so sehr beim Klimawandel. Ja, da versuchen wir Antworten zu geben.
Was wäre denn eine Antwort auf diese Frage, warum es Menschen so schwer fällt, darauf zu reagieren, auf den Klimawandel? Vor dem wird ja jetzt nicht erst seit gestern gewarnt, sondern schon seit vielen Jahrzehnten.
Also man muss sich da anschauen, wie funktioniert menschliches Verhalten, ja? Also wir wollen ja, und die Leute wollen das übrigens auch selber, die wollen sich gerne umwelt- und klimafreundlich verhalten. Und dann gibt's eine ganze Reihe von Faktoren, die das beeinflussen. Ich nenne mal 3, 4. Das sind einmal Routinen, die wir uns angeeignet haben. Das ist einmal sozusagen die Infrastruktur, die bestimmtes Verhalten begünstigt oder nicht. Das sind Wertvorstellungen, die wir haben. Und das sind soziale Normen, also zum Beispiel die Frage, wie verhalten sich eigentlich andere Menschen? Und wenn viele dieser Faktoren eher ein klimaschädliches Verhalten begünstigen, dann kann ich da noch so viel Informationen über die Menschen kippen, wie ich will. Und das ist leider zu stark der Ansatz des Journalismus. Und dann passiert trotzdem nichts. Die Leute können sich dann nicht verhalten. Man muss also diese Faktoren einzeln verändern und die kann man übrigens auch kommunikativ adressieren.
Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf gucken. Ich würde gerne Michael Brüggemann nochmal fragen. Sie haben das ja auch in Ihrer Studie zum Beispiel, in der einen, die ich schon mal zitiert habe, gesagt, die Leute sind für Klimaschutz. So ist es jetzt nicht. Das heißt, wir haben weniger ein Wissensproblem, sondern jetzt, was den Journalismus betrifft, ein Vermittlungsproblem, was ja jetzt auch Karl Mohn angedeutet hat.
Ja, was den Klimawandel selbst angeht, haben wir kein Wissensproblem. Also die Leute wissen, dass es den Klimawandel gibt und dass er große Risiken birgt. Obwohl auch da in unseren Befragungen erstaunlicherweise die Gruppe derer, die das leugnen, wächst, also plötzlich auftaucht. Aber das hat einfach auch was mit einem Rechtsruck zu tun. Also da, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass wir sehen eben auch in unseren Befragungen, aber auch in den, auch andere sehen das, eben diese zunehmende Unterstützung für die AfD. Und das geht einher mit Leugnung des Klimawandels. Jetzt ist nicht so, dass die Leute vorher wussten, dass es den Klimawandel gibt und jetzt haben sie es irgendwie vergessen, sondern dass man so bestimmte Sachen sagt, um dazuzugehören zu einer Gruppe oder sich jetzt traut, Dinge, vielleicht auch sich traut, Dinge zu sagen, die man vorher verschwiegen hat und dass es bequemer ist, dann eine Sache zu leugnen, als sein Leben umzustellen. Trotzdem ist diese Gruppe der Leugner des Klimawandels relativ klein. So, also es ist kein Wissensproblem im Hinblick auf den Klimawandel. Die Leute wissen, dass es den Klimawandel gibt und dass der Risiken hat. Aber es gibt schon auch noch Wissensprobleme bei Klimapolitik. Wir haben nämlich in dieser Befragung auch immer Wissensfragen, also wo wir nicht die Leute fragen, wissen sie genug, dann sagen die ja, sondern wo man die Leute fragt, hat die Menschheit eigentlich seit 1990 ihre Emissionen reduziert? Oder liegt sie vielleicht 50-60% über den Emissionen von 1990? Und das Letztere stimmt halt. Und haben wir in Deutschland eigentlich, in Indien oder den USA die niedrigsten Pro-Kopf-Emissionen? Und viele Menschen denken, ja, wir Deutschen sind ja so vorbildlich, wir haben bestimmt die niedrigsten Pro-Kopf-Emissionen. Das heißt, es gibt so ganz grundlegende Sachen von Klimapolitik, die man schon verstehen muss, dass wir einfach in Deutschland sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen haben und gerade die Reichen in Deutschland, das ist ja dann auch noch extrem höhere haben und eine hohe Verantwortung tragen als Industrieland und deswegen eben auch noch mehr handeln müssen als andere Länder. Und da sehen wir eben den Rückgang bei diesem Zustimmung zu Items, Deutschland soll eine Führungsrolle beim Klimaschutz einnehmen und man muss jetzt selber und Deutschland muss etwas tun, da nimmt halt die Zustimmung ab und das hat dann doch auch was mit Wissen zu tun. Also beide Dinge gehören zusammen, aber das Wissensdefizit ist jedenfalls nicht naturwissenschaftliche Klimawissenschaft, sondern eher Klimapolitik.
Das heißt, in der Klimapolitik bräuchte es dann mehr Berichterstattung, bräuchte es andere Berichterstattung, Karel Mohn?
Ja, unbedingt brauchen wir andere Berichterstattung. Also ich will nochmal auf die fehlenden Wissenstatbestände zurückkommen, die Michael Brüggemann angesprochen hat. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Bürgerinnen und Bürger in diesem Themenfeld halbwegs sicher navigieren können und sich über die Eckpfeiler, dass sie da Bescheid wissen. Und da sehen wir in der Tat große Defizite. Die Leute können sowohl die globale Klimaschutzdynamik, was passiert da eigentlich, nicht richtig einordnen. Was auch daran liegt, dass wir jedes Jahr dieses Medienspektakel über gescheiterte Klimagipfel haben. Sie wissen aber auch erschreckend wenig darüber Bescheid, dass es viele wirksame Klimaschutzlösungen gibt und welche davon wirklich etwas bringen. Wenn man also fragt, was ist jetzt eigentlich für den Klimaschutz am besten? Weniger fliegen, das Haus dämmen, Ökostrom beziehen, Plastiktüten vermeiden, regional einkaufen, dann werden viel zu oft die beiden letztgenannten Dinge genannt, die relativ läppisch sind und wenig bringen. Die Leute wissen nicht, was eben hilft. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe von Medien, da einfach diese Grundbildung auch zu vermitteln.
Was würde denn wirklich helfen und wer berichtet darüber nicht? Oder warum berichtet man das vielleicht zu selten oder nicht tief genug, tiefgründig genug, nachhaltig genug?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja eigentlich viel Anlass. Und wir hatten ja festgestellt, dass manche Umfragen zeigen, dass der Rückhalt für Klimapolitik zurückgeht, obwohl er immer noch groß ist und Mehrheiten das ganz klar befürworten. Aber ich glaube, da gibt es eben den Effekt, die Leute nehmen sehr stark die Konflikthaftigkeit wahr. Sie nehmen wahr, dass es wenig vorangeht. Und dann ist ein einfacher Ausweg zu sagen, dass das ganze Thema ist blöd und den Klimawandel gibt es gar nicht. Also das ist etwas zugespitzt, aber von der Tendenz würde ich sagen, ist das richtig. Und es wird ja aktuell zum Beispiel über die Elektromobilität und die Verbrennermotoren sehr viel geschrieben. Und da stelle ich fest, da haben wir eine große Kluft zwischen dem, was ist der Konsens der allermeisten Forschenden, was wissen wir, wie das und ob das funktioniert und was sagen Politiker dazu. Und da ist es eine Aufgabe von Medien zu sagen, hört mal zu, Politiker, was ihr erzählt, ist leider nicht so ganz richtig.
Karl Moon hat ja vorhin auch noch mal aufgelistet, so welche, dass die Leute auch wissen müssen, was jetzt bei Klimaschutz wirklich was hilft in meinem persönlichen Verhalten. Und da ist aber jetzt auch nicht nur Wissen, sondern Framing spielt da eine Rolle, weil die wichtigste Frage, was hilft, wäre ja politisches Engagement. Also wählen gehen und Druck auf die, wenn man Parteimitglied ist, oder Druck auf Parteien machen, auf Politik machen, klimaschutzfreundliche Gesetzgebung zu machen. Und das geht halt in diesen Fragen oft verloren. Also weil man dann halt oft auch Medien die Perspektive einnehmen, was kann das Individuum tun? Und dann das Individuum nur als Konsument ansehen und nicht als Bürger, als Bürgerin, die auf die Straße gehen kann, die wählen kann, die sich politisch engagieren kann und Druck machen kann, sodass sich Politik verändert. Weil das ist halt der zentrale Hebel, damit sich Gesellschaft verändert. Und das ist natürlich im Interesse der Industrie, die hohe Emissionen verursacht, dass sie halt nicht reguliert wird oder von Politikern keine unangenehmen Gesetze, wo sie dann wieder Kritik bekommen, von der anderen Seite verabschieden zu müssen.
Sie sprechen die Industrie an, Sie sprechen damit im Grunde ja auch den Lobbyismus an. In der Debatte wird immer wieder überlegt, welche Rolle denn Lobbyismus an so Klimapolitik, aber möglicherweise auch Klimaberichterstattung behindert möglicherweise. Also in Australien weiß man zum Beispiel, dass die Blätter, die Rupert Murdoch gehören, einen starken Kurs fahren, der den Klimawandel sogar noch immer leugnet. Wir wissen, dass es beim Springer Verlag Investoren gibt, die großes Geld auch machen mit den sogenannten alten Industrien. Aber kann das immer so einfach sein, dass man sagt, ja gut, da steckt Lobby dahinter?
Also erstmal trifft es zu, dass es Lobbyismus gibt, der natürlich massiv versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist auch gut beschrieben. Das ist die eine Dimension, die wir sehr ernst nehmen müssen. Was aus meiner Sicht etwas hinten runterfällt, ist, dass viele, die zum Beispiel als Journalisten sich mit dem Thema beschäftigen, natürlich auch den Lobbyisten im Kopf haben. Also da muss ich gar nicht großartige Lobbykampagnen inszenieren, weil eigentlich das Denken, dass Klimaschutz das eigentliche Problem ist, dass wir noch viel Zeit haben oder dass wir eigentlich gar nichts tun können, das ist ein Stück weit auch kulturell verankert. Und das ist auch kein Wunder, weil wir seit mindestens 150 Jahren eine Wirtschaftsordnung, eine Gesellschaft haben, die eben darauf aufbaut, dass wir diese extrem preiswert und überall verfügbaren fossilen Energieträger haben. Darum ist unser ganzes Konzept von Wohlstand, von gutem Leben gewachsen, was 10.000-fach in allen möglichen Medien reproduziert wird. Und das sitzt einfach sehr tief. Und das, würde ich sagen, ist der zweite, der stille Lobbyist, der gar nichts tun muss, weil er sozusagen Teil unseres eigenen Denkens ist.
Das heißt, dass wir zum Beispiel in Deutschland in einer ziemlichen Autogesellschaft leben, das meinen Sie, ne?
Das ist dann eine konkrete Form. Nehmen wir mal eine Straße, wo ganz viele Autos stehen, geparkt und viel Autoverkehr. Das ist unser Bild von Normalität. Das kann man an Kinderzeichnungen sehen, wenn die ihre Lebensumwelt auf Papier bringen. Man muss Menschen dieses Bild, dass es auch anders sein könnte, wirklich zeigen, weil es sozusagen in den Köpfen nicht abrufbar ist. Und das meine ich mit dieser tiefen kulturellen Verwurzelung.
Das ist halt sehr tief. Also mein Sohn hat in der Grundschule eine Broschüre von einem Autoverband, also ein Bilderbuch, das kam von einer Autoorganisation, verteilt bekommen, das in einem linken Bundesland. Aber ich denke eben auch, ich wollte jetzt nur nochmal auf den Journalismus in Schutz nehmen. Es ist nicht so, dass irgendwo bei der Chefredaktion der Lobbyist anruft und dann die Berichterstattung beeinflusst. Dafür gibt es keinerlei Hinweise in der ganzen Journalismusforschung so funktioniert es, so ist es nicht. Aber eben diese indirekte Beeinflussung und vielleicht die Empfindlichkeit auf Seiten von Journalismus und Politik gegenüber Kritik. Dass natürlich, wenn ich etwas schreibe, wo meinetwegen, wo es um Parkplätze geht, dann wird der Lokaljournalist nicht vom Lobbyisten, sondern von aufgebrachten Bürgern Leserbriefe kriegen, die da nun mal parken und sich dann aufregen. Und ich kann mir vorstellen, dass sowohl auf Seiten von Politik als auch auf Seiten von Journalismus man hier auch robuster sein muss und das auch aushalten muss, dass da Konflikte sind, dass wenn Veränderungen passieren oder man darüber schreibt oder sagt, warum das wichtig ist, dass man dann mit harscher Kritik konfrontiert sein wird und da durch muss.
Das heißt also, man müsste als Journalist mehr Mut haben, aber auch, ja, das ist jetzt so ein alter 68er-Spruch, die Verhältnisse mehr in Frage stellen?
Also wenn wir jetzt bei den Konflikten sind zum Beispiel, die sind ja spannend und daran werden wir nichts ändern können, dass A, Menschen das spannend finden, das hat auch mit Evolution zu tun, Medien werden sich danach ausrichten, aber vielleicht kann man ja auch in die Konflikte tiefer reingehen und die begleiten, weil wir auch wissen, dass wirklich sehr viele Menschen sagen, also wenn ich Medienberichterstattung mir anschaue zu Klimathemen, dann fühle ich mich hilflos, dann fühle ich mich ohnmächtig. Ich möchte, dass nicht nur über negative Dinge berichtet wird. Das heißt, man kann ja auch zeigen, ja, wie gelingt es denn manchmal vielleicht auch die unterschiedlichen Interessen, die ja oft hinter Konflikten stehen, mal zum Ausgleich zu bringen. Und da merke ich auch eine Kluft. Ich bin ziemlich viel in Deutschland unterwegs, weil ich Vorträge halten bei Menschen, die im Klimaschutz arbeiten. Ich bin auch in zwei Jurys, wo Klimaprojekte ausgezeichnet werden. Und da sehe ich so viel Positives, was in Deutschland passiert, wo es vorangeht, wo wir schaffen, Erneuerbare auszubauen, wo ganze Krankenhausketten sagen, wir reduzieren zum Beispiel den Fleischanteil in der Krankenhausversorgung dramatisch und wo es keinen Konflikt gibt oder wo es gelingt, Konflikte zu lösen. Also da ist unheimlich viel Positives, was mal als Konflikt anfing. Und da finde ich es spannend, wenn es Medienformate geht, die da sozusagen die ganze Kette vom Clash bis zur Lösung durchgehen.
Das würde auch bedeuten, dass man als Journalist davon wegkommen müsste, zu definieren, eine Nachricht ist das, was ja wehtut, wo es eben nicht funktioniert.
Ja, also das ist natürlich auch Aufgabe der Medien, ja. Also ich meine, das Heizungsgesetz, über das müssen wir ja auch nochmal sprechen, wenn wir hier über Kommunikation sprechen. Da gab es ja auch gigantische Fehler von Anfang an auf Seiten der Regierung, kommunikative Fehler, Fehler in der Strategie und im Vorgehen. Also darüber muss man berichten, das ist unausweichlich. Nur die Frage ist eben, wie differenziert man das macht.
Ja, also Sie hatten ja auch ursprünglich noch gefragt, ob das System mehr grundsätzlich in Frage gestellt werden müsste.
Genau, und von Medien, genau. Und die Frage ist aber, man ist ja auch relativ nah dann immer am Vorwurf der Bevormundung.
Ja, genau. Also nicht im Sinne von, ich bin der Journalist, ich weiß, wie das richtige politische System ist und so muss es jetzt sein, so natürlich nicht. Aber wir sehen schon, dass die Forschung zu was muss passieren, geht von einer großen gesellschaftlichen Transformation aus, die alle gesellschaftlichen Bereiche massiv betrifft. So, das ist das, was passieren müsste, damit man irgendwie in Richtung CO2-Neutralität kommt oder weniger, drastisch weniger Emissionen. Und die Berichterstattung bezieht sich oft auf kleine Dinge. Also da haben wir eben auch eine Inhaltsanalyse gemacht, wo wir dann gesehen haben, dass diese großen Systemfragen gar nicht diskutiert werden. Die muss ja nicht die Journalistin beantworten. Der Journalist muss sich ja nicht hinstellen und sagen, ich weiß, wie es richtig geht. Aber grundsätzliche Alternative, keine Ahnung, zur heutigen Mobilität und braucht man das Auto überhaupt in der Stadt und so, die ganz grundsätzlich zu stellen, das kommt in der Medienberichterstattung zu kurz, obwohl es das in der intellektuellen Debatte durchaus gibt. Also man muss ja dazu nicht sagen, was ich denke und ich sage euch jetzt, wie die Welt sein soll, sondern einfach diese Debatte, auch die große Debatte aufzumachen, das gibt es in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen akademischen Zirkeln, aber das kommt in der Medienberichterstattung nicht an. Und das ist natürlich schon insofern schon wichtig, Dinge grundsätzlicher in Frage zu stellen, aber es ist natürlich nicht die Aufgabe des Journalismus, die Antworten, Patentantworten zu präsentieren.
Ja, und wir diskutieren ja auch schon seit längerem über den sogenannten konstruktiven Journalismus. Das geht ja im Grunde in diese Richtung. Sehen Sie beide denn überhaupt schon Verbesserungen, was die journalistische Berichterstattung zum Thema angeht?
Also ich sehe schon Verbesserungen. Bei der Tagesschau haben wir das auch gemessen. Da gab es ja lange die Kritik auch von Klima vor acht und verschiedenen Seiten, dass zu wenig über Klima berichtet wurde in der Tagesschau. Und wir sehen, jetzt wird tatsächlich ein bisschen mehr berichtet. Und das ist auch insgesamt bei anderen Medien ein bisschen mehr geworden. Aber die große Veränderung ist eher so an den Rändern. Also dass es dann irgendwelche Podcasts gibt, die sich wirklich fokussieren auf Lösungen für klimarelevante Probleme. Und da tut sich sehr viel. Aber es ist noch nicht im Main, in meiner Wahrnehmung noch nicht im Mainstream so in der Breite angekommen.
Weil diese Angebote werden ja wahrscheinlich von denen auch nachgefragt, die sich ohnehin schon fürs Thema interessieren.
Ja, ja, aber es gibt auch gute Chancen, das dahin zu bringen, wo nicht die ohnehin schon Interessierten sind. Also ich stimme erstmal Michael Brüggemann zu, dass das noch kein ganz breiter Trend ist. Aber es gibt sehr ermutigende Beispiele, zum Beispiel auch von regionalen Tageszeitungen. Also ich würde da zum Beispiel die Saarbrücker Zeitung nennen oder die Stuttgarter Zeitung oder auch in Österreich der Standard oder der Falter in Wien, die wirklich aufzeigen, ja, was heißt das denn für uns hier vor Ort? Also das ganze Spektrum, was mit Klimawandel, Klimafolgen, Klimaanpassung, Klimaschutz einhergeht. Also was ich da sagen würde, es geht darum, dass man die journalistische Berichterstattung rausholt aus dem Eingesperrtsein in Wissenschaftsjournalismus oder in ritualhafte Politikberichterstattung wie zu den Klimagipfeln, sondern dass man wirklich mal ausbuchstabiert, was das in allen Ressorts bedeutet. Und Klimawandel ist eben auch ein Thema für den Sport und für die Innenpolitik und für den Kulturjournalismus. Also es gibt eigentlich kein journalistisches Feld, in das Klimathemen nicht reinspielen. Ist ja auch kein Wunder, wenn das eine so immense globale Krise ist. Aber diese Aufgabe müssen halt diese Redaktion dann auch noch ein Stück weit annehmen und überlegen, ja, wie ist das denn jetzt im Sportjournalismus gut möglich, das Thema einzubauen? Weil es uns eigentlich den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht für viele Sportarten und trotzdem eine authentische Sportberichterstattung zu liefern mit all dem, was Sportbegeisterte an Sportberichterstattung lieben.
Also man muss halt auch gar nicht so viel suchen, wenn man sehr, sehr guten Klimajournalismus finden will. Es gibt ja auch mittlerweile sogar eine Reihe von Preisen. Klimafakten ist ja auch an der Herausgabe beteiligt da. Und dann kann man schauen, okay, welche Arten von Journalismus haben denn diese Preise gekriegt? Und seht wirklich, wie diese Vielfalt von gutem, sehr guten, kreativen Klimabezügen in anderer Berichterstattung schon da ist. Und da kann man sich dann auch inspirieren lassen. Also das gibt es alles schon, aber es ist eben noch nicht so im täglichen Nachrichtenalltag so angekommen.
Und auch die Kernfrage, die wir uns immer wieder stellen, wie erreicht man die Leute, die von den sogenannten klassischen Medien, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja sogenannte klassische Medien, nicht mehr erreicht werden, oder? Oder muss man damit leben, dass man eh nicht jeden erreichen kann?
Ja, genau, ein bisschen, also genau, man kann ja auch nicht zaubern. Es gibt auch also eine wachsende Gruppe von Nachrichtenverweigerern und das sind jetzt nicht nur irgendwelche extremen Klimaleugner, sondern es sind einfach auch Menschen, die gestresst sind, die unglaublich gestresst sind von den negativen Nachrichten, von irgendwie Pandemie, Krieg, ökologische Katastrophe und die dann insgesamt keine Nachrichten mehr konsumieren. Und man kann hoffen, und es ist auch so, dass dann indirekt die praktisch über ihre soziale Umwelt, über andere Menschen, die über Nachrichten reden, die Nachrichten forwarden auf sozialen Netzwerken, dass die indirekt doch erreicht werden. Ja, aber man muss eben auch zumindest sicherstellen, dass man nicht noch mehr Menschen verliert, dadurch, dass man eben auch diese konstruktiven Nachrichten hat, dass man auch darüber spricht, wie Probleme gelöst werden, wie viele Menschen schon für Klimaschutz aktiv sind, wie viele Initiativen es gibt.
Wie steht es mit den Begriffen, die wir benutzen? Die spielen wahrscheinlich genau da doch auch eine Rolle. Also wenn wir zum Beispiel immer über Klimakatastrophe reden, schreckt das natürlich auch viele Menschen ab und führt möglicherweise zu Resignation. Was würden Sie da vorschlagen?
Ja, also Katastrophe ist auf jeden Fall kein gutes Wort. Die Frage ist, welches Wort angemessen ist, weil man kann natürlich auch sagen, dass Klimawandel als Wort ein bisschen schönfärberisch ist für das, was passiert. Also das Wort Krise halte ich schon für angemessen. Also ich bin da auch für eine gewisse Vielfalt. Also klar, dieser Katastrophismus ist nicht gut, aber ansonsten würde ich jetzt dem Journalismus auch keine Sprachvorschriften machen wollen und finde es auch völlig okay, dass manche Medien von Klimakrise sprechen, andere von Klimawandel und dass man da auch kreativ ist und versucht aber mit seinen Wörtern präzise das zu beschreiben. Also diese Flutkatastrophe im Ahrtal war einfach eine Katastrophe. Also da kann man auch nicht sagen, das erhöhte Wasseraufkommen im Ahrtal oder so. Das ist dann auch kein guter Journalismus.
Also ich würde da auch zustimmen. Es geht hier nicht um Listen von Begriffen, die erlaubt sind oder nicht. Das ist eine Aufgabe, die muss jede Redaktion für sich angehen. Aber es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und auch viel Bedarf, Begriffe in Frage zu stellen. Also über Krise und Katastrophe haben wir schon gesprochen. Es geht aber auch zum Beispiel um gängige Sprachbilder in der Wirtschaftsberichterstattung. Also wenn irgendeine Branche in der Krise ist, dann wird häufig über das Überleben oder über die Gesundung und Erholung dieser Branchen gesprochen. Und wenn das dann Branchen sind, wie zum Beispiel der internationale Flugverkehr, der eigentlich eher nicht dazu beiträgt, so wie er jetzt ist, dass wir ein gutes Leben im Sinne einer ungefährdeten Umweltsituation auf diesem Planeten haben, dann finde ich diese Sprachbilder, dass man also Branchen zu Lebewesen macht, kann man zumindest diskutieren, ob das so passend ist, ja. Und es ist auch so, dass sehr viel Klimaschutzjargon oder Jargon, den wir aus der Forschung haben, das Thema uns auf Distanz hält, ja. Also eine CO2-Emission, das ist erstmal ein hochabstrakter Begriff, der uns dauernd um die Ohren gehauen wird. Und letztendlich geht es doch um Stoffe, die extrem schädlich sind, die wie Schadstoffe wirken. Also ein Stück weit würde es uns doch helfen, uns vorzustellen, naja, CO2 ist ein bisschen wie Asbest. Das ist etwas, was in der Atmosphäre nicht gut ist, was wir da nicht haben wollen. Ich glaube, da kann Sprache auch ein bisschen uns helfen, uns vor Augen zu führen, worum es eigentlich geht.
Das heißt, Sie würden dafür plädieren, das hat man bei Asbest ja irgendwann auch gemacht, wenn ich mich recht erinnere, dann auch das Adjektiv gesundheitsschädigend oder in irgendeiner anderen Form ein Adjektiv mit dran zu hängen?
Also ich wäre dafür große Experimentierbereitschaft und Freude auf der Ebene der Bilder und Metaphern. Und da haben wir auch ein bisschen kleines Problem des Klimajournalismus. Der klebt so dicht an der Klimaforschung. Und die Klimaforschung, also in der Wissenschaft, ist ja nun der Gebrauch von Metaphern und blumigen Bildern nicht unbedingt erwünscht, sondern da geht es um ein Höchstmaß an Präzision und Genauigkeit. Und diese Haltung hat sich der Journalismus mit dem Objektivitätsbegriff der vermeintlichen Neutralität manchmal ein bisschen zu stark zu eigen gemacht, ohne zu sehen, dass man ja gar nicht bildfrei kommunizieren kann. Man verwendet immer irgendwelche Bilder. Also ist nicht die Antwort, keine Bilder zu verwenden, sondern eben die bewusst und spielerisch einzusetzen und die auch mal gelegentlich in Frage zu stellen und auszuwechseln.
Und da sind wir ja quasi beim Thema Wissenschaftskommunikation, mit dem sich Michael Brüggemann ja auch beschäftigt, ist ja auch ein Teil davon. Das sagt man ja auch der Wissenschaftskommunikation. Also die Wissenschaftler müssen auch anders ihre Themen und nicht nur im Punkto Klimaschutz, vielleicht auch bei der Prävention von Pandemien etc. überprüfen.
Genau, also die Klimaforschung hat sich angepasst, weil allein schon beim Klimawandel wurde jahrelang so kommuniziert, der Klimawandel ist ja ein Durchschnittswert über Jahrzehnte und man kann ihn nur so messen und man kann nichts über konkrete Ereignisse sagen. Und dann hat sich die Forschung tatsächlich angepasst und angefangen auszurechnen, ja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flutkatastrophe hier in einer Welt ohne Klimawandel stattfindet und so. Und da haben sie schon was gelernt und hat sich dieser Forschungszweig entwickelt, der eben genau sowas dann doch ausrechnet und zeigt, ja, es gibt bestimmte Extremwetterereignisse und die sind einfach weniger wahrscheinlich ohne Klimawandel. Aber klar, man muss auch als Wissenschaftler versuchen, verständlich sich auszudrücken, aber trotzdem bin ich ein bisschen vorsichtig, denn genau, das ist eben auch Aufgabe von Journalismus und anderen Vermittlern von Wissenschaft, dann das auch zu übersetzen in gut verständliche Sprache. Man überfordert vielleicht da auch jetzt irgendwelche Klimamodellierer, die halt super Mathematik sind. Man kann halt auch nicht alles können.
Wenn Journalistinnen und Journalisten besonders aktiv auf dieses Thema hinweisen wollen, wie zum Beispiel bei einem Klimatag, wie wir ihn jetzt im Deutschlandradio machen, dann wird ihnen gerne auch der Vorwurf des Aktivismus gemacht. Journalisten sollen sich ja nie mit einer Sache gemein machen, auch wenn die noch so gut ist. Was ist denn dazu zu sagen?
Also ich würde sagen, der Vorwurf, ja, den gibt es, der kommt häufig, der wirkt wie eine Bremse und Blockade, dass die Leute verunsichert sind und dann sagen, okay, dann mache ich lieber nichts zu Klima. Ich würde erstmal diejenigen, an die sich der Vorwurf richtet, ermutigen, zurückzufragen, worin genau besteht jetzt eigentlich der Vorwurf? Was exakt machen wir falsch? Und ansonsten, ich meine, wir fragen ja auch nicht oder werfen ja auch nicht Medizinjournalisten Aktivismus vor, wenn sie darüber berichten, wie Menschen gesund sein und gesund werden können. Und wir bezeichnen auch Sportjournalisten nicht als Sportaktivisten, wenn sie dazu beitragen, dass Menschen gerne Sport machen. Also Gesundheit ist etwas Gutes, Sport ist etwas Gutes. Und der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist nicht nur etwas Gutes, sondern etwas Überlebenswichtiges. Insofern Journalismus, der sich mit der Frage beschäftigt, wie können wir hier auf diesem Planeten sicher leben? Ja, ich finde den Aktivismusvorwurf da wirklich verfehlt.
Wobei ich einen kleinen Einspruch habe, weil bei Corona wurde das Journalistinnen und Journalisten durchaus vorgeworfen. Sie wären da aktivistisch quasi pro Impfung unter anderem unterwegs.
Ja, also ich denke, dass die Journalisten da auch nur versucht haben, den Forschungsstand, der war und ist, dass diese Impfungen sinnvoll, notwendig und lebensrettend waren, dass sie da die Fakten vermittelt haben und nicht Aktivisten sind, wenn sie richtig stellen. Also es ist journalistische Pflicht, wenn ein Politiker verfälschende Informationen sagt, sofort reinzugrätschen, auch jetzt beim vielen, meinetwegen, wenn wir ans Heizungsgesetz denken oder viele Dinge, die dann so von Politikern gesagt werden, die sind dann falsch, die sind sachlich falsch und da ist es die Aufgabe, das ist nicht aktivistisch, das ist die Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, sofort reinzugrätschen und zu sagen, nee, das stimmt aber nicht. Und bei Corona war das dann eben so, ja, diese Impfungen sind eben wichtig. Jetzt nur nochmal, wenn man sich für Klima, wenn man viel über Klima berichtet oder so einen Klimatag macht, dann macht man eben nichts anderes, als dass man seinen Job macht als Journalist und schaut, was ist von Relevanz, was ist von gesellschaftlicher Relevanz, von Relevanz für das Überleben der Menschheit. Und da ist das Klima eben wichtiger als viele andere Themen.
Wie wir über das Klima, über die Veränderungen und auch die Gegenmaßnahmen berichten. Das war nach Redaktionsschluss heute mit Professor Dr. Michael Brüggemann, Kommunikationswissenschaftler von der Universität Hamburg, und Karel Mohn, Chefredakteur von klimafakten.de. Und wenn Sie auch einmal hier mit uns diskutieren wollen, wir haben in der Regel ja Hörerinnen und Hörer auch mit zu Gast, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, nach Redaktionsschluss in einem Wort. Es verabschiedet sich Brigitte Beetz.